Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Blickpunkt Wahrheit Show und heute ist der 7.10.2017. Mit dabei sind heute der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die Mai.
Hallo.
Und Maria.
Hallo.
Hallo und ich bin Jörg. Gut, ja, unser heutiges Thema ist Massenimmigration als Waffe gegen Deutschland und Europa. Das ist diesmal ja nochmal ein Thema über Flüchtlinge, weil das halt immer noch sehr, sehr brisant ist, vor allen Dingen in Deutschland und gerade nach den Bundestagswahlen, wo die AfD die drittstärkste Partei ist, mit sage und schreibe 12,6% offiziell. Und wir wollen uns halt einfach diesem Thema nochmal widmen und auch mal einen anderen Blickpunkt drauf werfen, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass wir zumindest vom deutschen Sotz sehr liberal waren gegenüber den Flüchtlingen und ich denke mal, dieses Buch hat uns selber nochmal die Augen geöffnet und dass wir auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf diese Flüchtlingsströme richten. Aber ich denke mal, was wir auch während der Diskussion hier feststellen werden, ist halt trotzdem, ja, man kann halt nicht alle in einen Topf werfen und es ist halt immer ein schmaler Grat halt zwischen Flüchtlinge zu verurteilen und warum sie denn wirklich hier sind. Und das ist halt heute auch das Thema, einfach auch einen ganz anderen Blickpunkt nochmal drauf zu bekommen. Warum kommen denn so viele Flüchtlinge her und was ist denn wirklich der Hintergrund davon und können die denn wirklich was dafür? Und das wollen wir heute genauer erörtern. Und das basiert auf einem Buch von J. Michael Springman. Das ist ein ehemaliger US-Diplomat und zwar war zum einen tätig im Handelsministerium und dann eben als Diplomat im Außenministerium in Auslandsdienst tätig, wo er unter anderem in Deutschland war, ich glaube ich sogar in Stuttgart, dann in Indien war er auch und auch in Saudi-Arabien. Seine letzte Tätigkeit war dann im Amt für Geheimdienstinformation und Forschung. Das heißt, er hat halt auch ja einige Informationen mitbekommen und ich denke mal, da hat er dann auch seine Probleme bekommen, weil er eben auch als Whistleblower ein bisschen aktiver und halt die Zusammenhänge zwischen USA und der Al-Qaida ein bisschen angefeuert hat und deswegen auch dafür gefeuert wurde von den USA. Letztendlich war dann seine letzte Anstellung gewesen im Dienste der USA. Und heute lebt er in Washington und ist dort als Anwalt oder in der Gegend von Washington und ist als Anwalt dort aktiv. Genau, so viel zu dieser Person erstmal. Und das Buch heißt, muss ich selber kurz nochmal nachschauen, wo steht's? Okay, das ist die deutsche Übersetzung. Auf Wiedersehen Europa, Hallo Chaos, Merkels Migrationsbombe. Und der englische Titel ist halt dann Goodbye Europe, Hello Chaos, Merkels Migrant Bomb. Er hat selber auch ein anderes Buch noch veröffentlicht, was auch auf Deutsch erhältlich ist. Und das heißt Die CIA und der Terror, wo wahrscheinlich halt seine Tätigkeit im Dienste der USA auch zum Tragen kommt, wo er halt auch Hintergrundinformationen berichten kann. Genau, so viel erstmal zu dieser Person. Ja, und natürlich für unsere Zuhörer, ihr könnt auch immer mitchatten, seid auch herzlich dazu eingeladen und auch anrufen. Da blinkt dann immer so ein roter Hörer unten oder ja, Telefonhörer und vergesst dabei nicht, wenn jemand anrufen möchte, ein Mikrofon mit anzuschließen. Ansonsten geht's natürlich nicht und man kann euch nicht hören. Okay, gut, ja. Kommen wir zu dem Thema Flüchtlinge. Da ist zum Beispiel die erste Frage, die ich jetzt zum Beispiel hätte, ja, wer sind denn überhaupt die Flüchtlinge und wann fing das Ganze an, diese ganze Flüchtlingskrise und woher kommen sie denn?
Ja, vielleicht müssen wir zuerst ein bisschen die Begriffe definieren. Also was ist der Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen? Mhm. Also Flüchtlinge aus meiner Sicht, das sind Menschen, die aus Kriegszonen fliehen. Und die Migranten, die haben andere Zwecke, beziehungsweise, also die Zwecke, warum sie aus dem eigenen Land fliehen, das können ökonomische Zwecke sein, vor allem ökonomische Zwecke. Und ja, und ich glaube, das muss man klar unterscheiden, dass Flüchtlinge und Migranten, das ist nicht das Gleiche.
Und wie würdet ihr also politische Verfolgung sehen? Also jetzt in einem Gebiet, wo kein Krieg ist und die Wirtschaft auch nicht ganz so schlecht, aber wo, sage ich jetzt mal, Leute politisch verfolgt werden und deswegen raus müssen?
Ja, da sind politische Flüchtlinge, hätte ich gesagt.
Mhm. Ja, okay. Mhm.
Das heißt, zumindest nach Springman sind halt 54% Flüchtlinge, die halt angeblich Okay, das werden wir gleich aufklären. Vielleicht einfach kurz zu den Zahlen. Er sagt ja, dass halt 54% aller Flüchtlinge vorrangig aus drei verschiedenen Ländern kommen. Das ist halt vorrangig Syrien, Afghanistan und Somalia. Und dann gibt es natürlich noch andere Länder wie Irak, Libyen, Albanien, Pakistan und auch Nigeria. Das sind vorrangig diese Länder. Und man kann auch grob sagen, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, sind all die Länder, wo die USA indirekt oder sehr direkt Chaos angestiftet hat, woher die ganzen Flüchtlinge kommen. Genau, offiziell sind, ja, im, ich glaube, im August 2015 ging es los, oder? Wenn wir da die Anfangszahlen haben.
Ja, Ende August, da gab es so einen Tweet von Bundesregierung, wo angeblich alle eingeladen wurden. Und danach ging es los. Also das Timing finde ich ziemlich interessant. Also Ende August kam dieses Tweet. Und gleichzeitig oder vielleicht ein paar Wochen später hat Erdogan erlaubt, diese ganzen Flüchtlinge oder Migranten aus Türkei rauskommen, weil die Flüchtlinge gab es auch davor und da gab es ziemlich viele Flüchtlingslager in Türkei und die haben sich da gesammelt und da kamen ziemlich wenige nach Europa. Und das Ganze geschah ziemlich gleichzeitig, also diese Einladung, dieses Willkommen aus Deutschland plus das, was Erdogan gemacht hat. Und interessanterweise Ende September 2015, da haben Russen angefangen, also mit diesen Luftstreiks in Syrien. Das ist auch ziemlich interessant. Also einen Monat später, nachdem die Flüchtlinge eingeladen wurden.
Also kann man nicht sagen, Russland ist direkt schuld, weil die schon vorher losgemacht.
Ja, das Russland wurde beschuldigt natürlich, aber ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund, weil ich vermute, sie wollten ursprünglich diese Flüchtlingsströme als Vorwand nutzen für das Einmarschieren in Syrien. Und Russland war einfach schneller, ist einfach ihnen zuvorgekommen.
Okay. Ja, ich hatte mir das halt so gedacht, dass die halt so aufgrund der Realität gehandelt haben, haben gesehen, okay, viele Flüchtlinge unterwegs. Wir müssen da jetzt mal wirklich ganz konkret was machen gegen den IS. Also so habe ich das zum Teil auch interpretiert.
Also die russische Sichtweise für den Einmarsch besteht eigentlich darin, dass eben in Syrien, viele IS-Leute ausgebildet werden, die eben russischstämmig sind.
Aus ehemaligen sowjetischen Republiken.
Genau. Und was in der Tat auch den Tatsachen zu entsprechen scheint, dass die meisten Ausländer eben russischstämmig sind und Russland eben eine Gefahr dafür sieht, dass die dann irgendwie das Land destabilisieren könnten. Und der zweite Grund ist natürlich, dass die Assad-Regierung Russland eingeladen hat im Rahmen des Völkerrechts, des internationalen Völkerrechts unter den UN-Statuten und somit Russland rechtmäßig und angesichts des Völkerrechts richtig handelt und dort eben die Regierung unterstützt, diese Terroristen wieder zu beseitigen.
Ja, Russland hatte einfach Angst, dass diese ganzen Kämpfer, die aus ehemaligen sowjetischen Republiken stammen, dass sie irgendwann zurückkehren konnten und dann einfach den Chaos in Russland anzustiften. Ja. Und ich glaube, da hat jeder gesehen, was in Libyen 2011 passiert ist. Und niemand wollte diese Wiederholung in Syrien sehen.
Ja. Und ich glaube, die Angst ist auch ziemlich berechtigt, wenn man sieht, was gerade nach dem 11. September 2001 und den ganzen Kriegen, die im Nahen Osten angestiftet wurden von hauptsächlich Amerika und der Koalition auch hier in Europa, dass eben wirklich der Terrorismus extrem zugenommen hat und eben auch viele Leute, vielleicht auch gerade in den Ländern, eben einen ziemlichen Hass auf den Westen haben. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch verständlich, dass die Russen da auf Nummer sicher gehen wollen und nicht das Gleiche erleben wollen, was Europa jetzt im Moment erlebt.
Okay, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Zahlen. Also angeblich sind bis Ende im Jahr 2015 476.000 Flüchtlinge in Deutschland angekommen. Aber das sind die offiziellen Zahlen und inoffiziell sind es halt über 1 Million. Und davon ja, sind halt, glaube ich, 100.000, 300.000, wo man nicht weiß, wo die hin verschwunden sind. Das heißt, es gibt eine enorme Dunkelziffer von Personen, die in Deutschland angekommen sind, wo niemand weiß, wo die hin sind.
Ja, die Zahl ist 300.000, so steht es im Buch. Mhm. Also 300.000 Leute sind hier angekommen und die deutschen Behörden wissen nicht, erstens, was für Leute sind es, zweitens, wo sind sie jetzt im Moment und drittens, was passiert in der Gesellschaft durch diese Menschen. Was eigentlich schon ziemlich erstaunlich ist für ein so fortschrittliches Land wie Deutschland, wo eigentlich Recht und Ordnung schon immer geherrscht hat, kann man sagen, dass man einfach die Spur von 300.000 Menschen verliert.
Das Problem ist, dass einfach viele Flüchtlinge ohne irgendwelchen Ausweisen angekommen sind. Also die wurden entweder weggeschmissen oder einfach, keine Ahnung, verloren gegangen. Aber das ist auch kein großes Problem, weil der Autor schreibt im Buch, dass es wäre auch kein Problem für die meisten Flüchtlinge, echte oder mehr oder weniger echte syrische Pässe zu bekommen. Weil das war überhaupt kein Problem.
Okay, dann noch weiter zu den Zahlen. Also Deutschland hat ca. 1 Million aufgenommen, Ungarn ca. 177.000, Österreich 100.000, Frankreich, Italien und Schweden jeweils ca. 100.000 und sage und schreibe die USA, die natürlich viel kaputt gemacht hat, 1.500. Das ist natürlich Wahnsinn.
Und Saudi-Arabien auch 10 oder so, ne? Oder
100. Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich ganz, ganz besonders phänomenal, muss man mal so sagen.
Ja, ich habe da auch ein paar andere Zahlen. Also 72% aller Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, das sind Männer. Und 15% sind Kinder und Frauen sind nur 13%. Und wir haben auch ein bisschen davor diskutiert, was... Also eigentlich die Ersten, die aus einer Kriegszone fliehen müssen, das sind Frauen und Kinder. Und hier haben wir mit einer großen Zahl von jungen Männern zu tun, in einem kampffähigen Alter, die plötzlich nach Deutschland strömen. Und da hat auch der Autor die Frage gestellt, sind das wirklich Flüchtlinge? Also eigentlich hätte man erwartet, dass da vor allem Frauen und Kinder kommen, die sich selbst nicht schützen können. Oder nicht so wie Männer.
Mhm. Ja, ich glaube, er hat auch Zahlen genannt, dass halt nur, ich glaube, nur ein Drittel davon wirklich aus den Kriegsgebieten kommen und halt viele andere aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie eben sich hier das Paradies erhofft haben.
Ja, das sind sogenannte Wirtschaftsmigranten, die aus Afrika kommen, Asien und...
Mhm. Und letzten Endes ist es ja auch verständlich, weil viele sind wirklich arm dran in diesen Ländern und für die ist es natürlich ein Paradies, wenn sie hierher kommen letzten Endes von den sozialen Sicherungssystemen.
Ja, wobei er ja auch die richtigen Fragen stellt in dem Buch und fragt, wenn du nichts hast, wie kommst du auf die Idee, irgendwo hinzugehen, wo du die Sprache nicht kennst, wo du die Kultur nicht kennst, wo du keine Verbindung hast, keine Menschen, die dich auffangen können. Wie kommst du auf die Idee, dass es dir da dann wirklich wirtschaftlich besser gehen könnte? Ne? Also ich denke, wenn man selber in einer Situation wäre, wo man aus wirtschaftlichen Gründen auswandert, sind die Überlegungen eigentlich andere, ne? Also das ist so, du hast ja schon mal ganz miserable Startbedingungen, wie willst du Arbeit finden, ne? Also wie, wenn du die Sprache nicht sprichst, wenn du vielleicht auch nicht die entsprechende Ausbildung hast, also wer schickt die wirklich auf dem Weg? Weil, also das ist wirklich fragwürdig zu denken, man würde es dann besser treffen.
Ja. Also durchaus auch eine Illusion vorhanden bei vielen Flüchtlingen.
Ich glaube, viele wurden einfach hier geleitet durch diese ganzen Open Societies von Soros, durch diese ganzen Facebooks und weil da gab es auch viele Seiten auf Facebook und Webseiten, die diese ganzen Flüchtlinge aufgefordert haben, nach Deutschland zu reisen. Da wurden diese Flüchtlingsrouten gepostet und alles Mögliche aufgestellt. Und die andere Frage ist, wie kommt es, dass sie so viele Flüchtlinge diese teuren Smartphones haben, damit, also mit GPS und so weiter. Und ja, das ist schon bedenklich, was da alles abläuft.
Mhm. Und auch wie sie das laden können. Also die Frage hat er auch gestellt. Also weil es ja alle paar Tage leer ist und wenn die das oft benutzen und die das dann immer anschließen und dann weiterkommen können dadurch, also wer das zur Verfügung stellt oder?
Also der Autor legt eigentlich ziemlich überzeugend dar, dass eben diese Flüchtlingsströme, so wie sie jetzt hier bei uns ankommen, eigentlich nicht so spontan entstehen können und vor allem auf die Art und Weise, wie sie hier ankommen, eben auch mit Handys ausgerüstet und relativ schnell und eben auch die Kosten, die hinter so einer Reise stehen, dass dieses eigentlich nicht von den Flüchtlingen alleine ausgehen kann, sondern eigentlich eine Organisation oder eine höhere Struktur dahinter stecken muss, damit die überhaupt so strukturiert, erwähnt glaube ich drei verschiedene Hauptflüchtlingsrouten, hier nach Europa kommen können.
Ja, und wenn man. Luke? Ja, nee, also das ganze Thema des Buchs, also um vielleicht nochmal den großen Bogen zu spannen, ist ja eigentlich wirklich diese Frage: Ist das alles spontan entstanden oder eben nicht? Und eigentlich, wenn man mal die Ideologie abschaltet, ne, diese ganze Diskussion pro Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge, sind die jetzt gut oder schlecht und so weiter, dann und einfach mal ganz nüchtern auf die Situation schaut, dann ist eigentlich klar, dass es überhaupt nicht spontan sein kann. Also es können nicht 1 Million Menschen plötzlich von Syrien oder von der Region nach Deutschland kommen, so auf einmal. Es ist einfach unlogisch, weil in den klassischen Flüchtlingssituationen fliehen die Menschen ja erstmal über die Grenze, ne? Und dann entstehen Flüchtlingslager in einem Nachbarland oder in verschiedenen Nachbarländern, also so wie es ja auch zum Beispiel mit den Palästinensern passiert ist, ne? Dann haben halt in den Nachbarländern entstanden halt Flüchtlingscamps und so weiter, und das ist eigentlich so der normale Vorgang, und es ist eigentlich unvorstellbar, dass plötzlich so eine riesige Zahl von Leuten nach Deutschland kommt, also nach Europa, aber vor allem auch nach Deutschland. Also es widerspricht eigentlich schon dem gesunden Menschenverstand.
Ich denke mal, eine Frage ist davon natürlich auch, wie viel verdient denn überhaupt, wenn wir jetzt nur das Beispiel Syrien nehmen, wie viel verdient der ungefähr im Monat?
Also in Damaskus ist das Durchschnittseinkommen zumindest vor der großen Invasion der Amerikaner und der Koalition, da lag das Durchschnittseinkommen im Monat bei $50. Das heißt, im Jahr hat so ein Durchschnittsbürger in Damaskus um die $600 verdient. Mhm. Und ein iPhone, was kostet ein iPhone? $500 ungefähr, ja. Damals, zu der damaligen Zeit. Also allein für das Handy aufzukommen, da müsste ein Durchschnittsbürger in Damaskus ein ganzes Jahr dafür arbeiten.
Ohne Nebenkosten.
Plus, er befindet sich in einer Kriegsregion und es ist wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass nicht dass viele arme Leute flüchten und wahrscheinlich nicht viel Geld bei sich haben. Also allein dieses Faktum spricht schon dafür, dass die da gezielte Unterstützung bekommen, dass sie überhaupt den Weg hierher finden.
Ja, der Autor hat auch erwähnt, dass die meisten, die kommen, das sind keine ausgebildete Menschen und nicht einmal Mittelschicht, sondern einfach Arbeitsklasse.
Ja.
Und sie bringen keine Sprachkenntnisse mit, keine Fertigkeiten und
was ja auch nicht überraschend ist, weil diese Regionen eben Nordafrika, Südasien, Südwestasien, da leben die Menschen nun mal immer noch relativ, sagen wir mal, in mittelalterlichen Gegebenheiten.
Seit mehreren Jahren findet dieser Bürgerkrieg statt.
Plus noch diese ganzen Kriege oben drauf. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass die Leute, die hier ankommen, erstens mal mit dieser Kultur hier nicht viel anfangen können und zweitens mal, dass sie einfach nicht besonders gebildet sind. Mhm. Das kann man denen natürlich auch nicht irgendwie anlasten. Das ist ja auch vollkommen irgendwie
also theoretisch,
verständlich.
Theoretisch kann man so sagen, die müssen bei Null anfangen, weil sie haben ein ganz anderes Alphabet, zumindest aus dem arabischen Raum, und müssen erstmal ja die lateinischen Buchstaben lernen und natürlich dann auch die Sprache, und dann haben sie halt größtenteils, wie es Phil gerade sagte, eben ja entweder schlechte Schulbildung und wenn überhaupt einen Abschluss, um überhaupt der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich sieht. Die andere Kehrseite davon ist natürlich, dass zum Beispiel halt ja die Präsidenten für Industrie, ich glaube, er nennt diesen Ulrich Krillo dabei, dass die natürlich hoffen, ja, wir bekommen jetzt 800.000 serbische Arbeitskräfte, was natürlich dann ja auch ein wenig Konkurrenz schafft. Das ist dann die Kehrseite davon. Und ob das jemals durchgesetzt wird, ist natürlich eine andere Frage, gerade wegen den Verhandlungen mit dem Mindestlohn oder so, aber ja, viele sind wirklich schlecht ausgebildet.
Mhm. Ja, und es wird ja aber auch gar nicht so thematisiert. Also es würde ja jetzt niemand sagen, wir freuen uns über 800.000 billige Arbeitskräfte. Was dann in den Medien auftaucht, sind dann die Erfolgsgeschichten, ne? Also weil du hast ja natürlich auch aus großen Städten wie Damaskus oder Aleppo oder hast du Universitäten, hast du sicherlich auch den ein oder anderen Ingenieur dabei oder den Arzt. Und das sind dann die Geschichten, die es hier in die Medien schaffen, die dann natürlich wieder sagen, wir können nicht alle über einen Kamm scheren. Da sind wichtige Leute dabei, die für uns auch hier in die Forschung und in die Wirtschaft gehen können. Aber wenn man dann halt, ich habe selbst eine Zeit lang hier in einem Aufnahmelager, in einem Café gearbeitet, da waren Familien, die kamen vom Land, aus dem Dorf, sonst wo in Afghanistan, wo sollen die hier interessant für den Arbeitsmarkt sein? Ne? Und das ist, also es sind wirklich so, man lädt sich einfach eine Menge Probleme ein. Also weil es ist ja auch eine Frustration, wenn du irgendwo hingehst, in der Hoffnung, es geht dir besser, aber es geht dir nicht besser und du bist auch nicht willkommen, dann ist ja klar, dass das einfach nur zu Konflikten führen kann. Das ist
Ich hatte auch persönliche Erlebnisse gehabt, dass halt manche erstmal schlafen, wenn sie auf Arbeit kommen, erstmal eine Runde hinlegen und zu spät kommen und überhaupt erstmal mit der deutschen Mentalität, Struktur, Arbeit und ja, natürlich auch ein bisschen Disziplin auch riesige Probleme haben, weil es einfach dieser riesige Kulturunterschied vorhanden ist. Ja. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, sind nicht alle, aber ja.
Ja, was an sich kein großes Problem ist, also wenn man das schrittweise macht. In kleineren Mengen, dann können die Menschen schon sich rein integrieren in die Gesellschaft. Aber das kann Jahre dauern.
Das mit den kleinen Mengen ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt ja quasi, was haben wir, 2 Wochen nach der Bundestagswahl. In den letzten Tagen, als wir das Buch hier gelesen haben, hatte ich auch mal so immer mal ein halbes Auge auf unsere wunderbare deutsche Presse gehabt. Und die FAZ hatte da zum Beispiel auch eine YouGov-Umfrage veröffentlicht, weil das ja jetzt gerade zum Beispiel auch Thema in den Koalitionsdiskussionen für die Jamaika-Koalitionen sind, weil die CSU ja auf einer Obergrenze besteht. Ja. Und die Umfrage hat halt auch gezeigt, dass jetzt mal abgesehen von den Grünen, wo der größte Teil, glaube ich, da sind es glaube ich nur 26% der Grünen-Wähler, die sagen, also wir wollen eine Obergrenze, der Rest ist dagegen. Aber bei allen anderen Parteien ist die Zustimmung für eine Obergrenze meistens bei über 50%. Mhm. Also das heißt, das ist ein klares Zeichen. Man muss nicht AfD-Wähler sein, um zu sagen, es geht nicht, wir sind überfordert, wir müssen das eben in kleinere Portionen teilen.
Interessant finde ich auch die Zahlen. Da gab es, glaube ich, vor einiger Zeit ein paar Zahlen zu Kindern, dass angeblich viele tausend Kinder verschwunden haben. Und da gab es auch Vermutungen, dass es hier um Human Trafficking handeln könnte. Also Organhandel und Prostitution und Sklaverei. Und das ist natürlich
das Schlecht. Also ich glaube, das schneidet ja Springman auch in seinem Buch an, aber jetzt nicht direkt auf Kinder bezogen, sondern eher auf Erwachsene. Ja. Die auch, also selbst in Flüchtlingslagern, also in oder jetzt hier so bei Syrien, jetzt zum Beispiel im Libanon, also ihre Organe halt eben auch schon vorher verkaufen, damit sie dann halt auch die Überfahrt bezahlen können.
Genau, das ist nämlich auch das nächste Problem. Zum einen iPhone zu haben, neue SIM-Karte zu bekommen und dann natürlich müssen die Schmuggler noch bezahlt werden, die auch nicht billig sind, die ca. 1.000 Dollar pro Person sind.
Ab 2.000.
Oder ab 2.000. Es variiert halt. Mhm. Und das Geld muss natürlich auch wieder aufgebracht werden und woher haben sie das Geld letzten Endes?
Zum Teil bringt er auch im Buch auf, von wo dieses Geld kommt und wie sie diese Reisen überhaupt auf sich nehmen können. Zum Beispiel gibt die Soros Foundation von diesem Herr George Soros. Der hat viele Unterorganisationen mit seiner NGO und eben eine dieser Unterorganisationen ist eine Universität, die eben auf diesen Flüchtlingsrouten WLAN-Stationen bereitstellt für die Flüchtlinge, also in diesen Lagern, damit die Flüchtlinge in jedem Standpunkt sehen können, wie sie weiter nach Deutschland kommen können oder nach Europa kommen können und wie der nächste Stop ist oder wo der nächste Trafficker ist.
Plus viele freiwillige Studenten, die Arabisch oder Farsi sprechen und viele andere Flüchtlingshelfer. Mhm. Die kommen auch aus dieser Universität. Ich glaube, das ist in Budapest, Ungarn.
Ja, ja.
Ja, das scheint alles ziemlich orchestriert zu sein.
Also es ist nicht so, dass man sagen kann, dass viele dieser Leute, die da flüchten, schon von Anfang an irgendwie schon viel Geld hatten, sondern scheint eher so zu sein, dass die eben von solchen Organisationen auf ihrem Weg finanziell unterstützt werden und eben auch mit Handys ausgestattet werden, dass sie auch bitte hier in Deutschland oder in Europa ankommen. Und das scheint ja auch ein Teil der Strategie zu sein, die der Autor hier in seinem Buch erwähnt, dass auch in Bezug zu der Arbeit von Kelly Greenhill steht, die eine Arbeit verfasst hat. Das ist, glaube ich, eine Professorin, die auch früher für das, ich glaube, das Außenministerium Amerika gearbeitet hat, für den Kerry. Genau. Und sie hat halt ein Buch geschrieben und das Buch ist, glaube ich, sowas wie
Massenmigration als Waffe.
Genau. Das gibt's auch auf Deutsch. Und in diesem Buch wird halt Schritt für Schritt von ihr erklärt, wie Migrationswellen oder Flüchtlingswellen dazu benutzt werden können. Erstens das Land, von dem diese Leute flüchten, zu destabilisieren, weil eben viele junge Kräfte aus dem Land flüchten und zweitens das Land, wo die dann ankommen, eben auch destabilisiert wird, weil eben die Bevölkerung dann sich in rechte und linke Lager spaltet. Die eine Seite sagt, wir können mit den Flüchtlingen nichts anfangen, wir müssen die sofort wieder abschieben. Die andere Extreme sagt eben dann, das kann man nicht machen, wir müssen denen helfen. Und dann entsteht eben in dem Land, wo die Flüchtlinge dann ankommen, auch eine Situation, in dem das Land dann destabilisiert wird.
Ja, und sie beschreibt auch in ihrem Buch etwa 64 ähnliche Fälle, wo Flüchtlinge als Waffe benutzt wurden, also in der Vergangenheit. Also Beispiel Flüchtlinge aus Nordkorea, die nach China flüchten. Und ja, und viele andere Beispiele.
Genau.
Also das ist nichts Neues. Das ist bekannte Strategie, die schon eingesetzt wurde.
Genau, und ich gehe halt davon aus, dass sie eben diese Strategie einfach mal auf Papier gebracht hat und das dann veröffentlicht hat. Und der Autor geht vielleicht auch ein bisschen davon aus, dass dieses Strategiepapier oder was auch immer das war, dann von den politischen Kräften, vor allem in Amerika, dazu benutzt wurde, um eben die Länder zu stabilisieren und hauptsächlich Europa am Schluss, eben genau durch diese Organisation dieser Flüchtlingswellen, um eben das Ursprungsland zu zerstören oder ein Regime-Change dort durchzuführen und eben das Land oder die Region, wo die Flüchtlinge hinkommen, eben auch zu destabilisieren. Und genau das scheint im Moment in Europa vor sich zu gehen, genauso wie in Deutschland.
Ja, naja, ich habe mir zum Beispiel gedacht, okay, so 2014, wo das so eigentlich so die Vorhut kam, also wo das so langsam so anstieg, 2014 bis Mitte 2015, bevor dann dieser Tweet kam. Also ihr seid alle in Deutschland willkommen. Ja, da saß eben der Assad immer noch im Stuhl und hat allen anderen vorherigen Versuchen, ihn aus dem Sattel zu werfen, standgehalten. Ja, und dann kam das mit der Flüchtlingskrise auf. Also, und ich musste halt auch sagen, dass ich wirklich gedacht habe, wo ich diese Zitate gelesen habe, die Springman, also von der Kelly Greenhill, gebracht hat. Mhm. Mensch, da kommt mir ja wirklich sehr vieles bekannt vor.
Und viele haben es, ja, das würde wahrscheinlich die Buchvorlage gewesen sein, so ziehen wir es jetzt durch, jetzt machen wir es anders. Das basiert auch darauf, weil in Korea hat es nicht funktioniert, in einigen Ländern, anderen Ländern hat es nicht funktioniert und dann war halt wo die Strategie halt umgestellt und die Greenhill hat halt bewusst oder unbewusst dieses Papier oder diese Schrift oder Buch entworfen und wonach sich halt dann die Politiker gerichtet haben, die scheinbar erfolgreich ist. Und ja. Wenn man...
May? Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ist so ein bisschen ja auch, wenn man die Auszüge aus dem Weapons of Mass Migration liest in dem Buch vom Springman, ist es ja wirklich auch die Reaktionen gerade in Deutschland in der Presse sind ja wirklich fast wie abgeschrieben. Ne? Also es schreibt ja in ihrem Buch, dass so, dass du ja wunderbar moralischen Druck aufbauen kannst, gerade wenn du von Zielländern redest, in die sich Flüchtlingswellen bewegen, die halt liberal, demokratisch sind, die für ein bestimmtes Wertesystem stehen, die können, also du schaffst ja eine Zwangslage, weil aus dem Wertesystem heraus hätte man in Deutschland ja erstmal gar nicht sagen können, wir nehmen die nicht auf. Ne? Also damit widersprichst du einfach ganz vielen grundsätzlichen Werten. Also du kannst einen immensen moralischen Druck aufbauen, um so ein Ding dann erstmal ins Rollen zu bringen. Und das Zielland kann sich dem erstmal kaum entziehen.
Ja, das ist eine Falle. Also wir leben angeblich in einer Demokratie mit, also die eine bestimmte Werte hat, liberale Werte, und jetzt sind wir halt an diese Werte gebunden. Und da können wir nichts machen. In dieser scheinheiligen Demokratie.
Ja. Also zumindest die Masse an Menschen, oder ich sag jetzt mal die Masse an Menschen oder zumindest so nach der offiziellen Meinung, also vertritt diese Werte.
Ja, und dann schaffst du halt du schaffst ja auch eine Spaltung, also nicht nur, dass du Flüchtlingsströme in Gang setzt, indem du in den Herkunftsländern halt alles an Brüchen und Unterschieden ausspielst, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen und Konflikte zu schüren. Dasselbe schaffst du halt auch in den Zielländern, weil dann gibt es auf einmal, was er ja auch die Gutbürger und die Wutbürger, die er nennt, ne, dann ist es auf einmal wir gegen die, und das war ja auch genau dasselbe, was wir in den letzten 2 Jahren in der Presse beobachten konnten. So, sobald sich jemand kritisch geäußert hat oder vielleicht angemerkt hat, es geht nicht, es könnte Schwierigkeiten geben, es gibt einen unterschiedlichen Wertekanon im Vergleich zu den Flüchtlingen, die rüberkommen, da wurde ja sofort die rechte Schublade aufgemacht, und gerade in Deutschland, wenn du in der Schublade drin bist, hast du ja fast keinen Spielraum mehr zu manövrieren.
Genau, und zu den Hauptverantwortlichen kommen wir vielleicht kurz zu denen zu sprechen. Ja, wir hatten Hintermänner schon genannt, können wir dann noch ein paar Organisationen. Das ist natürlich, ja, wer ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu diesen Flüchtlingsströmen kommt? Das ist halt vorrangig die USA und vor allen Dingen auch Europa und die NATO, die halt diese Kriege gefördert haben, unterstützen und auch überhaupt erzeugt haben, damit überhaupt Länder destabilisiert werden und dass überhaupt Menschen auf die Idee kommen, das Land zu verlassen aufgrund der Zerstörung und der Gewalt innerhalb des Landes.
Und keiner spricht diese Problematik überhaupt an. Mhm.
Die Hauptproblematik, warum das überhaupt zustande kommen konnte und wie man die Sache überhaupt lösen kann, spricht irgendwie keine dieser, vor allem dieser liberalen Kräfte an. Eben, dass man die USA mit ihren völkerrechtswidrigen Angriffskriegen weiterhin unterstützt, genauso wie mit ihren Versuchen der Regime-Changes in den ganzen Ländern. Und wenn man das stoppen würde, wie er auch im Buch gut darlegt, dann sieht man eigentlich die Grundlage für das Bedürfnis der Leute überhaupt aus diesen Ländern gehen zu müssen. Nämlich wenn man diese Länder wieder aufbaut, eine gute Infrastruktur aufbaut, ein gutes Sozialsystem, dann werden die Leute auch gar keinen Grund sehen, nach Europa kommen zu wollen.
Das ist alles ziemlich offensichtlich und logisch, aber niemand spricht das an, komischerweise.
Genau, das spricht halt auch der Springmann in seinem Buch an. Das hat kein westlich-europäischer Machtinhaber halt diese Sachen anspricht.
Also sagen wir mal so, kein Mainstream-Politiker. Mhm. Also wir kommen noch später dazu, dass in vielen europäischen Ländern ziemlich viele sogenannten rechten Parteien jetzt am Aufkommen sind.
Und als direktes Resultat dieser Flüchtlingskrise.
Genau, und wozu das führen könnte in der Zukunft.
Ja, naja, ich kann mich auch daran erinnern, wirklich, also als das aufkam, das Ganze, also als diese ganze Flüchtlingskrise anfing und so in diesen ersten Monaten, also da haben eben auch so verschiedene Leute Fragen gestellt, auch Fragen gehabt und das ist irgendwie untergegangen. Und da wurde immer irgendwie wie so ein subtiler Unterdruck aufgebaut. Und ich meine, ich lebe ja auch nun in einer größeren Stadt und da sind halt wirklich jeden Montag ist ein Ableger der Pegida, also ein lokaler Ableger hier, ist hier marschiert und Gegendemonstranten sind dann auch marschiert. Und da gab es dann auch, als das dann so ein richtiges Spannungspotenzial in der Luft immer lag. Es war wirklich jede Woche. Und ich denke, dass das auch also sehr, sehr viele Leute verunsichert hat.
Mhm. Ja, weiß ich.
Also die Spaltung hat halt echt super funktioniert. Ne? Also man ist entweder rechts oder links, man ist entweder pro Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge und man hasst die jeweils andere Gruppe. Also die Pegida-Anhänger sind dann hassen die guten Menschen sozusagen und die Linken hassen die Pegida.
Luke, versuch mal ein bisschen näher ins Mikro zu gehen. Ah, ja. Du bist sehr weit weg.
Ich versuch's jetzt besser.
Okay.
Ist besser, ja.
Alles klar. Genau. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, also diese Spaltung hat ja hervorragend funktioniert, also genauso wie es ja in diesem Buch von der Greenhill stand. Also die Gesellschaft ist gespalten zwischen Pegida und Anti-Pegida, zwischen rechts und links, zwischen AfD und Mainstream und überall Spaltung.
Das Ziel ist auch wirklich erfolgreich erreicht worden, halt die Bevölkerung zu spalten. Aber kommen wir dann auch noch kurz drauf zu sprechen. Vielleicht nur kurz zu diesen Hintermännern. Und zwar, wir haben ja schon George Soros gehört, der halt mit seiner Universität in Ungarn geholfen hat. Dann gibt es halt ein paar Unternehmen, die der Springman auch mit nennt. Das ist halt Cisco Tactical Operations, das heißt, die halt für Computernetzwerke unter anderem zuständig sind. Und dann gibt es auch noch einige Hilfsorganisationen, wie Mercy Corps oder NetHope, und die auch dafür bekannt sind, dass sie eben halt auch teilweise Flüchtlinge mit Schleusen oder rüberschleusen. Selbst innerhalb von den Ländern, von den Grenzpatrouillen gibt es halt auch welche, die sich natürlich bestechen lassen und halt auch Flüchtlinge mit einschleusen. Also ja, man merkt, es ist halt wirklich ein großes Netzwerk dahinter, die eben ja die Flüchtlinge bewusst hierher gebracht haben und bewusst auch auf den Weg gebracht haben und unterstützt haben, damit sie überhaupt ankommen am Ende. Also man kann davon ausgehen, ja, es ist durchaus geplant oder es ist geplant gewesen, dass überhaupt so viele hierher kommen nach Deutschland.
Plus natürlich die ganzen Geheimdienste. Mhm. Also er erwähnt auch National Intelligence Council aus den USA, MI6 und diesen türkischen Geheimdienst MIT. Und ja, das ist kein Wunder, dass sie da mitbeteiligt sind.
Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, vor allem Botschaften in jedem Land sind da auch immer sehr wichtig, die eben dann illegal noch Pässe ausstellen können für ein bisschen mehr Geld oder so. Und was natürlich dann auch förderlich ist für zum Beispiel die Terroristen, die das bewusst ausnutzen, die halt keinen Pass haben und dann als jemand anderes ankommen.
Ja, oder dass eben Dokumente auch so gefälscht werden, also dass man sie von den echten gar nicht mehr unterscheiden kann. Mhm.
Ja, also dahinter, hinter diesen ganzen Flüchtlingsströmen steckt ein riesiges System. Also es ist wirklich geplant, dass eben Menschen meiner Meinung nach wie Produkte behandelt werden, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird, was wir dann auch gleich behandeln, was denn wirklich das Ziel ist, solche Ströme zu verursachen. Halt. Und wenn man halt bedenkt, wie krank das ist, da werden Menschen benutzt, damit eben in Anführungsstrichen höhere Ziele erreicht werden können von den Männern im Hintergrund. Und der Springman hinterfragt das auch mehrmals, wo wir dann vielleicht nochmal kurz bei Merkel dazu zu sprechen kommen. Sind die wirklich so blöd oder steckt da wirklich ein System dahinter, halt, so zu handeln? Diese Hand. Ich tendiere für Zweites.
Ja, ich auch. Also ich meine, so weitflächig inkompetent und so organisiert inkompetent kann kein System sein.
Hm. Ja, und ich frage mich dann manchmal, ob die die AfD und so, die machen immer den Vorwurf, dass die Merkel quasi dran schuld ist und so. Und ich meine, das Buch vom Springman heißt ja auch Merkels Migrant Bomb, weil ich glaube, das war eher so ein bisschen, um einen knalligen Titel zu haben. Also im Buch selbst macht der Merkel jetzt auch nicht direkt persönlich verantwortlich. Aber es ist halt die Frage, wer steckt dahinter? Und er beschreibt ja in dem Buch auch ganz gut, dass da eben so eine Art fünfte Kolonne eventuell im Hintergrund ist, ne? Also die halt in den Geheimdiensten sitzen, in den verschiedenen NGOs, in den Medien und so weiter, und die halt eine bestimmte Agenda haben. Und da ist halt die Frage, was kann denn jemand wie die Merkel überhaupt gegen sowas machen, ne? Was für ein Spielraum existiert da überhaupt? Also wenn sie jetzt plötzlich irgendwie was ganz anderes gemacht hätte, ne, dann wäre sie ja völlig fertig gemacht worden von der Presse, von den NGOs, und dann gibt es wahrscheinlich noch den nächsten Terroranschlag, was weiß ich, ne? Also es ist einfach, also so ist es so mein Eindruck, dass da wie so eine Art Deep State halt auch vorhanden ist, der sich durch die ganzen Systeme zieht und jetzt nicht unbedingt die Politiker, die da oben sitzen, da so viel gegen machen können.
Ja, und gerade bei Merkels Hintergrund, den bringt halt Springman auch mit auf, ist schon etwas fragwürdig, gerade so nahe sie dem System in der DDR damals war und wie sehr sie gefordert war, könnte man durchaus die Frage stellen, hatte sie wirklich mal was mit der Stasi zu tun? Und wenn ja, ist sie damit erpressbar? Was natürlich dann sehr viel Sinn machen würde, dass sie eben sehr leicht zu lenken wäre, weil dann könnten die sagen, hier, wir haben das, wir wissen das über dich, wir können das über dich veröffentlichen. Und da kann natürlich eine Merkel halt auch wenig machen, wenn das jetzt wirklich so wäre oder ist.
Und was auch noch dazu kommt, dass ich habe auch mal gelesen, ich weiß es nicht, ob es in einem Buch war von Springman oder anderswo, dass ihr Aufstieg bei der CDU ein bisschen skrupellos ablief.
Naja, ja, das bringt er auch auf, ja.
Ja, und statt eben also mögliche Konkurrenten, also für den Parteivorsitz ausgeschaltet hätte.
Und ja, wenn einem eine Hillary Clinton ein Kompliment macht oder was für eine gute, sag mal, was für ein, ich kann nicht sagen, was für ein toller Staatsmann sie ist, dann sagt das ja schon alles.
Das stimmt.
Ja,
wenn der Tony Blair von einem sagt, man ist a ruthless politician, dann weiß er, glaube ich, von was er redet, ne?
Ja, also ich denke mal schon, dass der Merkel irgendwo also nicht viel machen konnte und sie halt entweder auch erpressbar ist. Da gab es ja ein anderes Beispiel, was der Springer mit erzählt, was gerade eben auch die Auswirkungen mit Deutschland hier betrifft. Da kam es ja zu einer Vergewaltigung einer Tochter von einem Arzt und das wurde zumindest nach den Medien für 2 bis 3 Monate unter Verschluss gehalten. Das heißt, es kam halt nicht an die Öffentlichkeit und Merkel, er hat halt die Information von einem Kontakt, der Merkel irgendwie kennt oder irgendwie ja in Verbindung steht. Und er meinte halt, dass sie halt gesagt hat, sie kann diese Geschichten nicht mehr ertragen, die sind so schrecklich und ja, dass sie scheinbar schon davon betroffen ist, aber sie am Ende nichts dagegen tun kann. Dass eben diese ja, Gewalt halt auch einfach stattfindet und sie nicht einfach sagen können, wir machen jetzt die Grenzen dicht, sondern ja.
Ja, das ist ja nicht der einzige Fall. Also ich glaube, diese ganzen Verbrechen, die begangen wurden von diesen Flüchtlingen, die wurden alle ein bisschen unterdrückt und runtergespielt. Und, ja.
Ja, wobei ich würde fast sagen, und da finde ich auch, hat der Michael Springman teilweise ein bisschen vielleicht, weil er ja auch nicht in Deutschland ist, das von außen nicht so ganz richtig wiedergegeben mit den Ereignissen in Köln und so. Also ich glaube, es ist so, dass es zwei Seiten gibt. Also auf der einen Seite haben die Medien bestimmte Dinge runtergespielt, bestimmte Kriminalität der Flüchtlinge, ganz klar. Auf der anderen Seite hat halt auch, sag ich mal, die rechteren Kräfte haben natürlich auch Sachen hochgespielt. Also da ist halt wieder diese extreme Spaltung. Und also wenn es jetzt die Medien alles nur runtergespielt hätten, dann gäbe es ja vielleicht auch nicht so diesen Aufschrei. Ne? Also es war so ein ganz so eine ganz komische Mischung aus einerseits stand auch in der Bild und so irgendwelche Geschichten über Flüchtlinge, die wieder irgendwas angestellt haben. Auf der anderen Seite aber auch immer diese Message, nein, die sind alle gut und willkommen. Also einfach so eine extreme Schizophrenie, die Leute total gespalten und verrückt gemacht hat eigentlich.
Ja, bis zum heutigen Tag, also, ja.
Genau, also es war eigentlich so bei dieser ganzen Geschichte mit Köln. Also ich persönlich, ich wusste damals nicht so richtig, wie ich das wirklich einordnen sollte.
Ja, das geht mir eigentlich immer noch so.
Ja.
Aber es passt letztlich ja auch in den Narrativ von Springman rein, ne? Also egal, was da jetzt stattgefunden hat. Also, weil seine These ist ja, dass diese Massenmigration halt benutzt wird, um sowohl das Ausgangsland als auch das Zielland zu destabilisieren. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Und was jetzt in Köln wirklich los war, ne? Ob da jetzt wirklich so viele Migranten da was gemacht haben oder ob die vielleicht auch gesteuert waren oder ob die Polizei zu wenig gemacht hat oder, also das sind ja alles so Fragen, das weiß man nicht. Tatsache ist, war ein extremer Medienaufschrei. Und insofern hat es funktioniert. Das hat die Leute völlig gespalten wieder. Es war ein riesiger Skandal. Also es hat genau diese Destabilisierung herbeigeführt. Eigentlich ist es dann völlig egal, was da letztlich war oder auch nicht war. Ne?
Also auch das Ziel wurde erfolgreich erreicht. Und der Springman geht ja auch davon aus, dass es durchaus Hintermänner gibt. Und er sagte selbst, der Verfassungsschutz, ob die auch einige Sachen inszeniert haben, um halt bewusst weiter eine Spaltung zu verursachen.
Also, ja, dass sie sich auch verkleidet haben.
So genau hat er es nicht gesagt. Er hat halt einfach bloß von, was Luke vor uns angesprochen hat, von der fifth Column, in das Spring, dass da einfach Hintermänner gibt, die bewusst Sachen angestiftet haben, um die Sache zu...
Aber das Bundesamt für Verfassungsschutz erwähnt das schon einige Male und eben auch in Bezug auf sogenannte V-Männer.
Ja.
Und das ist in der Tat so, dass... dass in der Vergangenheit der Bundesverfassungsschutz schon öfters ertappt wurde, wie er eben V-Männer in bestimmte Organisationen eingeschleust hat und man dann am Schluss nicht genau gewusst hat, ist es jetzt ein V-Mann oder ist es jetzt der eigentlich Terrorist am Schluss gewesen.
Ja, ich frage mich, zum Beispiel jetzt gerade auch, man hört ja dann auch immer mal was davon, also dass V-Männer halt bei den Linken, bei Antifa oder halt eben auch bei, sage ich jetzt mal, bei Willkommensgruppen eingeschleust worden seien. Aber ich denke auch, also dass sie genauso auch bei rechten Gruppierungen auch eingeschleust worden sind, zum Beispiel bei Pegida oder das kann ich mir gut vorstellen.
Davon kann man mit Sicherheit ausgehen, denn das ist ja das altbekannte Prinzip von Teilen und Herrsche und wenn du eben die Linken gegen die Rechten, also die sogenannten Linken gegen die sogenannten Rechten aufhetzt, dann hast es eben leichter, das Land zu destabilisieren. Dann brauchst du nicht mal eine Armee, um das Land irgendwie zu erobern oder das Land dahin zu treiben, wie du es eben haben willst.
Ja, und es zerstört auch den Geist und die Auseinandersetzung. Ne? Also wenn dann einfach die Lager so gespalten sind, dann kann niemand mehr vernünftig denken. Also du kannst dann plötzlich, sind bestimmte Gedanken einfach verboten, weil dann bist du ja plötzlich bei den Rechten und sie haben natürlich jetzt gerade irgendwelche Gewalttaten gemacht und haben irgendwelchen Quatsch von sich gegeben. Da will man mit denen ja nicht irgendwie in einen Topf geworfen werden, umgekehrt genauso. Also da entstehen ja auch im Kopf einfach so Schranken und wenn der Verfassungsschutz, sage ich mal, jetzt in beiden Gruppen seine Finger im Spiel hat, kann er das natürlich wunderbar lenken. Ne? Dann sagen halt die Rechtsgruppen, machen irgendeinen Schwachsinn, wo alle sich empören und die Linken genauso und am Ende kann keiner mehr klar denken.
Mhm. Ja, und das führt halt genau zu diesen Teilen und Herrschen und damit ist auch wieder das Ziel erreicht.
Ja, und zu einer Menge Verzerrungen und Verwischungen.
Mhm. Das ist halt, ich glaube, warum wir auch diese Show machen, dass es halt einfach, wie ich am Anfang mit gesagt habe, dass es einfach nicht so leicht ist. Man kann halt nicht alle Flüchtlinge über einen Kamm scheren und sagen, es sind alle schlecht und es sind auch nicht alle gut, sondern es ist wirklich, man muss sich immer genau die Situation anschauen und dann versuchen zu entscheiden, was jetzt was wirklich ist in dieser Situation. Und es ist halt wirklich nicht leicht.
Ich glaube, das Problem, dass auch besonders viele Leute haben, die ein bisschen linksorientiert sind, ist eben diese extreme Ausformung von manchen rechten Gruppierungen, die dann gleich sagen, die müssen in Lager oder die müssen wir irgendwie einkerkern, also aller Nazi wie damals. Und das ist schon verständlich, dass dann auch Leute, die da ein bisschen durchblicken könnten, die vielleicht ein bisschen linksorientiert sind, einfach Angst davor haben, irgendwas in der Richtung überhaupt zu äußern, weil man eben auch die Vergangenheit im Kopf hat, gerade hier in Deutschland.
Und das führt doch springenden an, dass es eben auch für Hassprediger oder Hassreden halt auch abgestraft wurden, die halt was äußerten. Also das heißt, die Medien waren auch ziemlich strikt gewesen, wenn jemand was gesagt hat, sofort ein Strich gezogen wurde.
Also ich habe wirklich den, also die Vermutung oder das scheint sich irgendwie täglich zu bestätigen, dass eben zwei Seiten ständig gegeneinander ausgespielt werden. Auf der einen Seite ist die Mainstream-Presse, die extrem liberal berichtet und Dinge vielleicht teilweise nicht so erwähnt, wie sie wirklich passiert sind in Bezug auf Migranten oder Flüchtlinge, was natürlich dann die Rechten extrem aufregt. Und dann haben wir die sogenannte alternative Presse, die dann extrem darauf eingeht, was für Schandtaten denn alle Flüchtlinge begehen. Mhm. Und dann entstehen halt solche extremen Gegensätze. Und dann ist es auch kein Wunder, warum dann die AfD plötzlich fast aus dem Nichts 13% erreicht.
Ja, also es wird das Schwarz-Weiß-Denken sehr gefördert.
Ja.
Und aufgrund der dieser inneren Unsicherheit und dieses inneren Drucks, also in dem sich viele Menschen befinden, da sagen sie, ich gehe mal lieber auf die eine oder auf die andere Seite, weil wenn ich in der Mitte bleibe und abwarte und gucke, was passiert, dann werde ich wahrscheinlich erdrückt.
Und es wird ja auch kein Raum für eine wirkliche Diskussion gelassen. Das ist ja auch so ein bisschen, also zumindest für mich, seit 2015 ist für mich so die Zeit, in der die großen Mainstream-Medien ihre Kommentarfunktion ausgeschaltet haben. Also dass so Themen waren, wo eigentlich ganz viel auch wirklich, natürlich hast du immer deine Idioten, die sich da tummeln, irgendwie in irgendeine Richtung extrem argumentieren. Aber ich erinnere mich, wenn man mal zur Flüchtlingsdebatte Kommentare lesen konnte, waren da viele ganz umsichtige Meinungen dabei, Leute, die eben nicht nur schwarz-weiß sehen, sondern sehen, dass da auch eine Menge Grau dazwischen ist. Aber öffentlich hat sowas ja gar nicht stattgefunden. Also das ist so, es gibt nur entweder dafür oder dagegen. Und so einfach kann es nicht sein.
Ja, aber dieses so auseinander zu mixen, so diese verschiedenen Aspekte, das ist natürlich eine Mühe, also die sich viele auch scheuen zu machen.
Ja, es ist halt viel Arbeit und nicht immer ist halt auch bewusst so inszeniert und wo halt dann auch wieder diese ganzen großen NGOs dahinter stehen und das halt bewusst fördern, sei es auch die ganzen großen Konzerne und Verlage, damit halt niemand so richtig klar sieht, weil ja, man dann einfach ja nicht klar sieht am Ende.
Ja, das erinnert mich mal an ein Märchen, was ich gelesen habe in meiner Kindheit, also wo ein Mädchen also zu einer Art Baba Yaga kommt und dann so verschiedene Sachen so aus einem Haufen heraussammeln muss, also Mohn und Korn und so weiter und das alles so verschieden so unterteilen muss, so auf verschiedene Haufen. Also daran erinnert mich das jetzt irgendwie gerade.
Genau. Also für was bedeutet jetzt diese ganzen Flüchtlingsströme oder ganzen Flüchtlinge hier für Deutschland? Oder was bedeutet das eher für die Bevölkerung? Vielleicht kommen wir darauf mal zu sprechen. Also man merkt auf jeden Fall, so wie Bundestagswahlen abliefen, sind halt sehr, sehr viele dagegen, dass überhaupt Flüchtlinge herkommen und die halt eher auch wollen, dass eben Grenzen dicht gemacht werden.
Ja, und da muss man erwähnen, dass diese Tendenz nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern generell in Europa.
Ich habe praktisch in ganz Europa und ganz vor allem Europa, ja, in den Ländern, wo eben von der Flüchtlingskrise besonders betroffen sind.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ich habe da so eine kurze Zusammenfassung gemacht aus dem Buch. Also angeblich ist in vielen europäischen Ländern sogenannte Rechtsparteien, also die werden sofort als rechts abgestempelt. Also diese Parteien gewinnen an Stärke. Also zum Beispiel Griechenland, da gibt es so eine Partei, Golden Dawn. Das ist jetzt, also diese ganzen Parteien, die sind alle anti, also gegen Flüchtlinge, gegen Migranten, aber nicht unbedingt rechts, wie sie sofort abgestempelt werden. Also in Griechenland ist das Golden Dawn, das ist jetzt die drittstärkste Partei in Griechenland. In Ungarn, das ist die sogenannte Jobbik-Partei, das ist genauso die drittstärkste Partei seit 2014. In Schweiz gibt es sogenannte Schweizerische Volkspartei und genau, die auch ziemlich populär in den letzten Jahren geworden ist. In Österreich ist es, das kennen wir schon, diese FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs. In Frankreich Front National. In Holland gibt es Partei für die Freiheit. Das ist die zweitstärkste politische Kraft in Holland jetzt. Und in Schweden gibt es sogenannten Schwedendemokraten. Das ist jetzt sogar die stärkste Partei im Land. Und in Dänemark, Dänische Volkspartei, seit der Wahl 2015, das ist jetzt die zweitstärkste Fraktion. Und diese ganzen Parteien, die haben viel am Einfluss gewonnen seit 2014, 2015. Also genau dann, wo diese Krise angefangen hat. Und die sind alle gegen Flüchtlinge, also nicht generell gegen Flüchtlinge, sondern gegen diese große Massen an Flüchtlingen.
Hm. Und eben diese offenen Grenzen und diese unkontrollierte...
Genau, diese stupide Politik von offenen Grenzen und so weiter. Und auf Wikipedia habe ich überall nachgeschaut, die sind sofort als rechts, als rechts abgestempelt.
Und ich fand das Timing auch ganz spannend eigentlich, wenn man sich anguckt, dass es halt der Flüchtlingsstrom halt so zusammengefallen ist mit Wahljahren in so vielen, ich sage mal, europäischen Kernstaaten, ne? Also wie Frankreich, Deutschland, Holland auch. Also das ist, du kannst die Angst dann einfach nochmal schüren und noch mehr spalten, wenn auf einmal eine Wahl vor der Tür steht, ne? Also
ja, das ist auch bedenklich. Also das Endziel, was ich sehe und wovor ich auch ein bisschen fürchte, ist, dass die meisten Menschen werden generell gegen Muslime sein. Also egal, ob Flüchtlinge, nicht Flüchtlinge, ob sie integriert sind, ob sie schon seit 20, 30 Jahren in Deutschland wohnen oder nicht, dass es wirklich jeder gegen jeden kommt. Mhm. Also sogenannte Christen gegen alle Muslimen. Dass es wirklich zu irgendwelchen KZ-Lagern kommt. Oder, das wird natürlich nicht so heißen, sondern ein bisschen anders, Auffanglager oder wie auch immer. Und ja, das scheint jetzt ein bisschen für mich die Richtung zu sein, wo es hinausläuft.
Ja, und was halt einfach immer, also du hast halt ein zerrissenes Europa dadurch auch, weil da ja auch jetzt viel Fingerzeigen einfach am momentanen Tagesprogramm ist. Und du verhinderst halt einfach auch ein, sagen wir, friedvolleres Europa, das vielleicht auf seine geopolitischen Interessen guckt und das dann natürlich vielleicht auch mal etwas positiver gestimmt in Richtung Russland gucken würde, weil es einfach allein durch Erdgas und also die ganze Energieversorgung in Europa, also da sind uns die Russen näher und wichtiger als die Amerikaner. So, und das sind dann halt, wessen Interessen gerade hier durchgesetzt werden, sind nicht unsere.
Genau, und das sind auch ganz, ganz wichtige Ziele und Strategien, warum diese Flüchtlingsströme verursacht werden. Dass eben Deutschland und Europa allgemein nicht näher an Russland rankommt, sondern dass bewusst ein Keil dazwischen gestellt wird. Und die Ukraine ist dafür das beste Beispiel, was vor einigen Jahren halt verursacht wurde. Eines davon.
Ja, genau. Und dann, also hatte ich immer den Gedanken, also dass dann diese Kritik, die sich dagegen gebildet hat, also gegen diese kriegerische Stimmung, die gemacht wird, also gegen diese Übernahme der Ukraine, also durch die Putschisten, sage ich jetzt mal. Und und dass diese Russlandfeindlichkeit, also dass die so hochgekocht ist, da haben sich viele darüber beschwert. Und dann wurden irgendwie, glaube ich, viele von denen, die protestiert wurden, dann unterwandert, also um die abzumildern, also um die abzuschwächen. Also das war mein Eindruck, dass denn viele, die halt 2014 also dagegen protestiert haben, was die USA also mit der Ukraine angestellt haben, dass sie dann in das rechte Lager gesteckt wurden oder dann auch, also, oder dass die dann auch zum Teil also zu dieser Pegida-Gruppe geformt wurden.
Ja, und es wurde auch von dem Thema abgelenkt, ne? Also jetzt, wer spricht noch über die Ukraine? Also diese ganze Flüchtlingskrise ist so das alles beherrschende Thema. Und da kann man natürlich auch gut von anderen Fragen ablenken.
Genau, so auch das große Ziel ist halt dabei, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, früher haben halt zum Beispiel Korea versucht, die USA halt Länder zu übernehmen. Das hat halt alles nicht funktioniert, weil zum Beispiel China hat die Grenze dicht gemacht, die haben gesagt, nee, wir wollen keine Flüchtlinge, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, deswegen hat das nicht funktioniert oder nicht ganz so, wie sie sich vorgestellt haben. Und deswegen halt dann diese neue Strategie, die höchstwahrscheinlich einfach auf diesem Buch von Greenhill oder Papier von Greenhill basiert, dass man damit eben Länder übernehmen kann, indem man sie halt mit Flüchtlingen zerstört, dass die Länder überrannt werden, dass eben damit nicht nur ein Land, sondern ein ganzer Kontinent kaputt gemacht werden kann, damit eben die USA weiter ihre Macht behalten kann und das Sagen hat.
Plus du zerstörst halt die Herkunftsländer, also ja. Weil und was übrig bleibt, also ich musste auch sehr an das Schock-Doctrine denken von der Naomi Klein, also das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass die USA davon profitieren oder auch initiieren, dass es große Verwerfungen in Ländern gibt und danach fällt der bekannte Heuschreckenschwarm ein. Was bleibt denn in einem Land, wenn du ihm einfach die Mittelschicht nimmst, wenn du ihm eine wichtige Generation, eben die jungen, arbeitsfähigen Männer nimmst und Infrastrukturen zerstörst und danach dann am besten noch in Regionen, die eben auch Ressourcen haben, die interessant sind. Also das ist unverständlich, dass nicht viel stärker geguckt würde, dass man die Konflikte lösen muss, um die Migranten, die Flüchtlingsströme zu verhindern.
Was auch wieder eine Ablenkungsstrategie ist, also indem man also die Leute dann, also die Länder mit Flüchtlingen und Migranten überschwemmt, dann, also da überlastet man sie, also erstmal bürokratisch, dann logistisch, aber eben auch soziokulturell und dadurch und baut Druck auf und durch diesen Druck fragen viele Leute erst gar nicht, also nach den Ursachen der Flüchtlingskrise und gucken nach möglichen Lösungen. Die sind dann irgendwie so gefangen von Angst und so weiter und in den ganzen Spannungen, dass die dann gar nicht weiter gucken können in dem Moment.
Ja, sobald eine bestimmte Toleranzgrenze der Bevölkerung erreicht wird, dann wird es für sie keine Rolle mehr spielen, ob das ein Flüchtling ist oder Migrant oder ob er schon seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Und das wird ziemlich erschreckend sein, glaube ich.
Ja. Und eines, vielleicht kann man da gleich auch mit zu der Entwicklung zu sprechen, wie Sergei von uns nannte, uns droht wirklich in Gefahr, dass am Ende hier wieder Lager errichtet werden oder dass sie eben anders heißen. Und natürlich auch, was dazu auch noch kommt, ist was mich halt so gewundert hat bei dem Buch, dass eben nicht die Grenzen überwacht werden und dass die Flüchtlinge kontrolliert werden, sondern dass die gesamte Bevölkerung überwacht wird. Einfach noch mehr Kameras aufgestellt werden, dass halt wieder zugegriffen werden kann auf die Computer, dass alle irgendwie jetzt noch mehr drunter leiden.
Ja, da wurden mehrere Gesetze verabschiedet, also für mehr Überwachung, mehr Kontrolle. Da wurden ein paar Organisationen errichtet, zum Beispiel dieses European Counter-Terrorism Center im Januar 2016. Und ja, das Ganze läuft in die Richtung mehr Überwachung von eigenen Bürgern.
Also das klingt fast so, dass nicht wirklich Terroristen, also hauptsächlich Terroristen kontrolliert werden sollen, sondern eigentlich die gesamte Bevölkerung unter Kontrolle gebracht werden soll, dass eben das Imperium oder wer auch immer dahinter steht, die Kontrolle beibehalten kann.
Und das ist schon erstaunlich. Also das überrascht mich immer noch. Da gab es ja diese Anschlacht am Weihnachtsmarkt in Berlin 2015. Und angeblich war dieser Attentäter bekannt. Angeblich war er auch ein Flüchtling und er konnte durch mehrere Länder reisen und nach dem Attentat wieder zurück. Und gleichzeitig war er bekannt und niemand konnte ihn stoppen. Obwohl die meisten Migranten und Flüchtlinge, die haben Handys, die nutzen GPS, die sind online und das ist perfektes Überwachungswerkzeug. Da können sie jeden Migranten, jeden Flüchtling zu jedem Zeitpunkt verfolgen, nachverfolgen, wo er sich befindet.
Ja, entweder ist es eine Überraschung oder es ist eben so gewollt.
Wir haben sehr inkompetente Sicherheitsdienste.
Ja, genau diese Frage stellt halt auch das Bringen, dass es 8000 sehr gut ausgebildete Polizisten gibt vom BKA und Verfassungsschutz, die halt nicht in der Lage sind, Verbrecher zu finden, wie halt diesen Anis Amri. Und da fragt er halt, ja, was machen die da eigentlich? Es gibt, glaube ich, beim Bundesverfassungsschutz sind 2800 Angestellte und beim BKA sind es 5500 Leute, die halt wirklich Computernetzwerke zur Verfügung haben und alles Daten zugreifen können von Hotels, wer irgendwo eingecheckt ist. Ich glaube, dieser Anis Amri wurde auch in ein Hostel, hat er übernachtet oder so und sind nicht in der Lage, einen einzelnen Mann vorher zu stoppen letztendlich.
Also ich glaube, entweder dürfen sie nicht oder sie sind überfordert.
Genau, das ist das, was wir schon besprochen hatten, dass eben diese fünfte, wie sagt man, Kolumne gibt?
Kolonne.
Fünfte Kolonne gibt, die wahrscheinlich da im Hintergrund agiert, um bewusst diese Sachen zu machen. Dass am Ende die Polizei vielleicht ihr Bestes gibt oder viele halt, aber dass da doch noch Kräfte im Hintergrund arbeiten, die eben das noch besser steuern können.
Ja, apropos dieses Stichwort, da ist mir auch noch eingefallen, dass der Springman erwähnt, dass dieser Tweet gar nicht direkt also von der deutschen Regierung gekommen sein soll, dieser Willkommens-Tweet, sondern von irgendwelchen Netbots.
Ja, also ich glaube, der Tweet mit diesem, dass jetzt das, ich glaube, Dubliner Abkommen ja außer Kraft gesetzt wird, also dass die, da geht es ja um die Asylanträge und in welche Länder die abgeschoben werden können und so, dass es eigentlich immer das Land ist, wo sie als erstes hingehen. Und das haben sie außer Kraft gesetzt, also auf gut Deutsch, dass sie halt Asylanträge auch in Deutschland dann stellen konnten und so. Und das kam, glaube ich, schon offiziell aus deutschen Kanälen, aber dieses ganze, diese ganze Willkommen in Deutschland und Deutschland heißt euch alle willkommen und hier ist es toll und hier kriegt ihr Benefits und so. Also da ist anscheinend so eine ganze Welle auf Twitter losgetreten worden und das war halt eben nicht aus Deutschland, sondern wie du gesagt hast, halt aus den USA vor allem und aus diversen Botnetzen.
Und der eine grenzöffne Tweet, der kam vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, damals am 25. August 2015, da heißt es Hashtag Dublin-Verfahren, syrischer Staatsangehöriger werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von uns weitestgehend faktisch nicht weiter verfolgt. Und das ist ja dann, damit geht's ja auch los, dass du auf einmal ohne Ende halt gefälschte oder billig zu bekommende syrische Pässe bekommst, ne? Dass gar nicht mehr gefragt wird, wer ist jetzt wirklich Syrer, oder du kannst es auch nicht immer feststellen, wenn Papiere verschwunden sind und dass damit halt quasi der Ansturm dann so richtig losging.
Und der Springman bringt halt auch die Frage auf, wer kam denn überhaupt auf diese Willkommenskultur zu fördern? Wer kam auf die Idee, dass die am Bahnhöfen stehen und diese Schilder hochhalten? Das ist wirklich eine gute Frage. Wer hat das inszeniert? Kam das wirklich von der Bevölkerung? Hätten sie sich wirklich auf die Straße gestellt oder steckt da auch eine?
Das klingt so nach einer typischen Soros-Organisation oder eben so einer NGO-Sache, wo sie eben Leute dann zusammensetzen und dann irgendeinen Plan aushacken und dann versuchen, Leute da einzuladen und sagen, jetzt gehen wir mal zum Bahnhof, jetzt begrüßen wir die alle, macht jeder ein Schild, alle willkommen, dann marschieren wir mal dahin. Also es klingt für mich nicht so, als hätten sich da irgendwelche deutsche Bürger irgendwie privat zusammengetroffen und sind dann dahin, sondern eher, dass es eben von außen gesteuert wurde, damit man eben seine Zwecke erreicht.
Also ich kann mir schon gut vorstellen, viele gehirngewaschene und hilfsbereite Bürger, die sowas machen.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Also das kann ich mir auch vorstellen.
Genau, also ich glaube zum einen, klar haben da diese NGOs und so auch eine Rolle gespielt, aber er nennt es ja auch in dem Buch Gehirnwäsche ohne Seife. Also dass einfach da so massiv in den Medien und so einfach dieses Bild aufgebaut wurde und auch diese Spaltung, die ja die Leute dann immer auf die eine oder die andere Seite drängt und dass die Leute wirklich ihren Kopf ausschalten und einfach blind einer Ideologie folgen und in dem Fall halt eine Pro-Flüchtlings-Ideologie und halt überhaupt nicht mal auf die Idee kommen zu sagen, hey, eine Million Flüchtlinge, das ist problematisch, egal wie man politisch drauf ist oder wie man sonst wie steht zu den Sachen, es ist ein Riesenproblem. Und fertig aus, ne? Also und da ist man auch kein Nazi oder so, es ist einfach eine Tatsache. Und ich glaube, das konnten die meisten Leute nicht hier.
Ja. Man ist ja dann immer schon froh über jede Stimme, die sich mal äußert. Also es kam ja jetzt, ich glaube, Ende September war ein Psychiater, Christian Peter Docks, bei Peter Hane in diesem Talkshow-Format im ZDF als Psychiater, der halt dann auch gesagt hat, dass Deutschland sich eine Zeitbombe ins Land geholt hat. Der bezieht sich dabei gerade auch auf die männlichen Flüchtlinge, die aus Krisengebieten kommen, die sozialisiert wurden in einem Umfeld, in dem halt Gewalt und Traumatisierung passiert ist. Und also, dass so eine Diskussion bisher nicht möglich war, ist eigentlich wirklich erschreckend, weil das kann man, also wenn man mal einmal weiterdenkt, ist das ja auch ein Aspekt, der da reinspielt. Was bringen die Leute auch für ein emotionales Gepäck mit, die aus Krisengebieten kommen? Ja. Und wie funktionieren die? Und du kannst ja nicht für Hunderttausende von Menschen Therapien anbieten.
Wo es jetzt schon so schwierig ist, überhaupt einen Termin zu bekommen für
die wir schon sehr wo wir die alle selber bräuchten.
Mich erinnert das gerade so ein bisschen metaphorisch an Faust, die Geister, die ich rief. Und die hat dann viele Probleme mitgebracht, wenn man das jetzt mal ein bisschen bildsprachlich übersetzt. Ja, hallo, kommt da gerade rein und dann hat man das Problem. Natürlich nicht alle, aber ja.
Vielleicht nochmal wegen diesem Grundsatzfrage, weil es ja wirklich so eine Spaltung gibt, immer pro Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge. Also ich persönlich denke, dass es da auch eine Balance braucht. Also es ist nicht so, dass wenn irgendwie ein Fremder nach Deutschland kommt, gleich hier das Abendland untergeht. Also man braucht ja auch einen gewissen Austausch und man braucht auch frische Menschen in der Gesellschaft und andere Menschen und so weiter. Also da ist ja schon was dran. Aber es ist halt ein Unterschied, ob halt irgendwie so ein geregelter Zuzug ist, eine geregelte Migration, die vielleicht auch an bestimmte Kriterien geknüpft ist. Also so wie das ja auch viele Länder machen, dass man sagt, okay, Asylanten, die wirklich fliehen aus einer verheerenden Situation, denen müssen wir hier irgendwie Schutz bieten. Aber das ist halt auch beschränkt. Und Leute, die vielleicht sehr gut ausgebildet sind, die wir hier wirklich brauchen und die was beitragen können, die sind auch willkommen. Aber dass man da halt klare Regeln hat, ne? Und dann ist es ja auch alles wunderbar. Aber wenn es halt eben so ein Massenstrom ist, dann führt das halt zu riesigen Problemen, die auch niemand wegdiskutieren kann. Und das beschreibt der Springman ja eigentlich auch ganz gut, dass die Bevölkerung das einfach nicht mitmacht. Und dadurch gibt es diese Spaltung. Und was Mai ja vorhin vorgelesen hat mit den Zahlen, also es ist ja schon erstaunlich, dass quasi über die Hälfte der Deutschen und fast die über die Hälfte von jeder Partei eigentlich für diese Obergrenze sind. Und in den Medien wird ja so getan, als wäre man quasi Nazi, wenn man für diese Obergrenze ist. Also und die Politiker, die sehen das ja quasi anders und die Bevölkerung hat halt irgendwann, macht sie nicht mehr mit.
Ja. Und dann ist halt das typische Problem, was wir immer wieder haben, auch in unseren Radioshows, dass eben nicht auf die Bevölkerung gehört wird, weil scheinbar die Eliten oder die, die an der Macht sind, ein ganz anderes Ziel verfolgen. Das ist überhaupt gar nicht im Interesse der Bevölkerung handeln. Gerade eben, vielleicht kann ich es kurz einspielen, ich habe von Merkel von 2013 die Vereidigung, und die kommt ja bald wieder, ich spiele es mal kurz ein, da hören wir mal, was sie eigentlich gesagt hat.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Genau, das hat sie zumindest damals gesagt. Ich denke, das wird sie bald wiederholen. Bloß aber bloß die Taten sind halt leider nicht da, weil die Bevölkerung leidet halt drunter und auf die Bevölkerung hört sie leider nicht. Aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, ob sie überhaupt wirklich was sagen kann am Ende oder ob dahinter auch noch mehr steckt, dass sie überhaupt gar nichts machen kann.
Vielleicht können wir nochmal auf den Grund eingehen, warum gerade Deutschland so ein Hauptziel für die Flüchtlinge zu sein scheint. Also das kommt ja nicht nur von Merkel, dass die Merkel eben gesagt hat, zum bestimmten Zeitpunkt, wir nehmen alle Flüchtlinge auf, egal wo, woher, wann und wie, sondern es scheint ja auch von den Flüchtlingen, also in Anführungszeichen von den Flüchtlingen selber auszugehen, dass die alle hauptsächlich nach Deutschland kommen wollen. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, kommt das wirklich von den Flüchtlingen, dass die alle nach Deutschland kommen wollen oder steckt da vielleicht eine andere Strategie im Hintergrund dahinter?
Sie wurden natürlich aufgefordert, nach Deutschland zu kommen, weil Deutschland ist halt das stärkste Land in Europa und historisch gesehen, Deutschland hat die stärksten Beziehungen mit Russland. Also wie jemand gesagt hat, die Technologie aus Deutschland kombiniert mit Ressourcen aus Russland.
Das ist
unschlagbar für die Amis und sie sehen da natürlich eine Gefahr.
Und schmackhaft gemacht wird das Ganze dann sicherlich mit dem Versprechen von Sozialleistungen, die es in Deutschland gibt, ne? Also dass sicherlich also jetzt als wirtschaftlicher Faktor auch ein Anreiz ist. Dass du eben weißt, du wirst erstmal auch mit einer Grundsicherung aufgefangen.
Und wie gesagt, viele kommen halt wirklich aus total armen Gegenden. Denen fehlt natürlich vieles, wie es Mai ganz am Anfang mit gesagt hat, Sprache und überhaupt die Kultur, wie sie hier herrscht. Aber auf der anderen Seite haben sie halt ein Dach über dem Kopf, eine Heizung, Strom, was sie vielleicht dort nicht haben, oder?
Ich habe ein anderes Beispiel, wo das erfolgreich funktioniert hat. Also, ich glaube, das war so gar nicht präsent in den deutschen Medien, aber ich habe gelesen, dass nach dieser Krise in der Ukraine aus Donbass etwa 1 Million Menschen mindestens nach Russland geflüchtet sind. Und angeblich hat alles gut funktioniert. Also ich habe nichts in russischen oder in deutschen Medien darüber gehört, dass Russland plötzlich befördert wurde. Und das ist natürlich ähnliches, also von einer Seite ähnliches, aber von der anderen Seite komplett anderes Beispiel, ja. Weil das ist dieselbe Kultur, da sind Russen, die sind meistens gebildet und die bringen bestimmte Fertigkeiten mit, die kennen die Kultur und das spielt überhaupt keine Rolle, ob sie in der Ukraine oder in Russland wohnen.
Das ist ja auch ganz spannend. Da denkt man ja auch, warum bleiben Flüchtlinge dann nicht in der Region? Warum weichst du nicht in Länder aus und guckst nach Saudi-Arabien oder beispielsweise oder andere arabische Länder, denen es wirtschaftlich besser geht, wo du sprachlich und kulturell viel schneller Fuß fassen würdest?
Das wäre eigentlich die logische Konsequenz, wenn ich mir das mal ein bisschen durchspiele, wenn ich aus einem Kriegsland komme und das aus dem Land flüchten will, dann wäre eigentlich die erste logische Konsequenz, dass ich im Nachbarland Schutz suche, wo die Kultur ähnlich ist, wo vielleicht die Sprache auch noch einigermaßen zu verstehen ist oder leicht zu erlernen ist und nicht direkt in einen ganz anderen Kontinent mit einer ganz anderen Religionsbasis, mit einer ganz anderen Kultur, mit ganz anderen Technologien. Also das ist schon eine interessante Frage, warum sich dann so viele dann sofort für Europa entscheiden.
Ich glaube, bei Islam ist das ein bisschen problematischer. Da gibt es, keine Ahnung, 70 Sekten und diese sunnitische, schiitische Strömen und dieser radikale Salafismus, Wahhabismus.
Also
aus Saudi-Arabien.
Also da würde ich auch nicht hinflüchten wollen nach Saudi-Arabien. Da hätte ich auch keinen Bock drauf.
Und andererseits viele Länder in Mittelosten, die sind schon jetzt halb zerstört.
Ja.
Also wo sollte man noch fliehen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Die ganze Region ist zerstört worden.
Ja.
Hauptsächlich durch Amerika und die NATO-Koalition.
Ja. Die haben alles kaputt gemacht, dass halt niemand mehr dorthin flüchten kann, sondern die nur noch weitergehen müssen. Bewusst dann noch
die Länder, die es noch gibt, also zum Beispiel Jordanien oder so, ne, das sind dann halt Länder, die halt auch unter einem starken US-Einfluss stehen und da liegt ja der Verdacht nahe, dass die USA dann, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die diesen Flüchtlingsstrom auch ein Stück weit organisiert haben, dann liegt es ja auch nahe zu vermuten, dass die halt dann auch ihren Jordanien und anderen Ländern in der Region halt auch gesagt haben, hier, also da werden die Grenzen dicht gemacht und die Leute werden halt in die andere Richtung gesteuert.
Und Auffangbecken wie Libyen hat man ausgeschaltet. Weil das war ja auch lange, also da Libyen hat uns ja viel von diesen Flüchtlingen abgenommen.
Und Gaddafi hat damals sogar davor gewarnt, was passieren würde, wenn eben die Regierung dort zerstört wird. Dass Flüchtlingsströme nach Europa kommen würden. Und was hat die US-Koalition gemacht? Die hat das Land eigentlich total zerstört.
Ne? Noch schlimmer als vorher. Noch viel schlimmer.
Ja. Also es ist, also da ist, scheint irgendwie jeder gegen jeden zu sein mittlerweile in Libyen. Ja, genau. Und noch um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, also mit Jordanien und Libanon und so. Also Libanon zum Beispiel hat ja sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, obwohl es selber sehr, sehr arm dran war. Und war damit dann also schon rein ökonomisch auch eigentlich überlastet, aber hat die trotzdem auch, obwohl das keiner gesagt hat, also auch wirklich über mehrere Jahre lang hinweg in einem oder mehreren großen Lagern also aufgefangen. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass manche von den Ländern auch gelogen haben und gesagt haben, ja, also nicht nur wir machen die Grenzen dicht, sondern wir können euch wirtschaftlich nicht helfen. Beispielsweise Katar oder Bahrain. Obwohl sie das sehr wohl hätten können tun.
Theoretisch hätte auch Israel Flüchtlinge aufnehmen können.
Stimmt, ja, Israel. Warum hat Israel keine Flüchtlinge aufgenommen?
Diese Zersplitterung.
Genau, das erwähnt er ja auch in dem Buch. Also diesen sogenannten Chinon-Plan.
Ja.
Also die arabischen Staaten durch Bekriegung und durch Spaltung also möglichst klein zu halten, damit für Groß Israel, was sie gerne sein wollen, also keine Gefahr ausgeht.
Es scheint im Moment ziemlich gut funktioniert zu haben. Wobei jetzt in Syrien anscheinend nur noch 10% des Landes unter IS-Herrschaft zu stehen scheinen. Um das mal zu vergleichen, als die Russen, also kurz bevor die Russen reingekommen sind, waren anscheinend 90% des Landes unter IS-Herrschaft. Und jetzt sind wir bei 10%. Also das wird wahrscheinlich dem Imperium auch nicht in den Kram passen. Und es wird interessant, wie das weitergeht.
Und da waren ja auch so Fälle, dass manche israelische Soldaten, also Truppen, dass die hergekommen sind nach Syrien und haben einfach dort bombardiert.
Ja, das passiert eigentlich wöchentlich. Hört man halt nicht so viel in unseren Medien.
Aber die sind in Panik geraten, also wegen der Russen und wegen der Erfolge der syrischen Regierungsarmee.
Dank des Putin.
Genau. Da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, weil das ist, das habe ich mich auch gefragt bei dem Buch. Also, er beschreibt ja dieses Szenario, wie halt Migranten als Waffe benutzt werden und um Deutschland und Europa zu destabilisieren und so weiter. Und Sergej hat ja vorhin auch, den schlimmsten Fall an die Wand gemalt, dass die Leute dann so gespalten sind, dass dann Moslems in KZs gesteckt werden und überhaupt, also was da alles Schlimmes passieren kann. Und hat ja auch angesprochen, dass eventuell die ganze Aktion auch ein bisschen darauf abgezielt hat, dann einen Vorwand zu liefern, auch in Syrien einzumarschieren. Und diese Entwicklung wurde ja irgendwann gekappt durch die russische Intervention. Also die Entwicklung, also der Plan ist ja in dem Sinne nicht ganz aufgegangen, weil, oder frage ich jetzt mal in die Runde, also weil jetzt ist ja auch schon so, dass die Flüchtlinge auch teilweise wieder zurückkehren, weil sich die Situation natürlich entspannt hat in Syrien. Und da ist die Frage, ne, sind wir nochmal an der Riesenkatastrophe vorbeigeschrappt? Also hat sich die Lage jetzt verbessert? Ist der Plan vielleicht gescheitert, auch gerade dadurch, dass Russland halt im letzten Moment eingegriffen hat? Oder wie seht ihr das?
Ich glaube, es wird nur noch schlimmer werden, weil sie haben jetzt diesen Plan B in Gang gesetzt, also die Erschaffung von Kurdistan, dass diese nördlichen Territorien von Syrien, von Irak und von Türkei, glaube ich, jetzt ein Teil von Kurdistan werden sollen. Und das wird natürlich zu Spannungen, zu weiteren Spannungen führen und weiteren Kriegen zusammen zu diesen Konflikten. Und ich glaube, da werden wir ganz bald eine neue Flüchtlingswelle sehen.
Ja, und hier in den Zielländern haben sie die Spaltung ja auch erreicht. Ne? Der Schaden ist ja angerichtet, muss ja nur auf Wahlergebnisse und Reaktionen darauf schauen. Also das ist ja, das muss man auch erst wieder gekittet bekommen. Also da braucht es eben nur die nächste Flüchtlingswelle und du kommst nicht mehr ins Gespräch miteinander.
Sitzen ja auch noch sehr viele Flüchtlinge, soweit ich weiß, in verschiedenen Ländern auf dem Balkan fest.
Bis heute. Ja, hauptsächlich in der Türkei, in den großen Flüchtlingslagern.
Ja. Die Frage ist, also wie würde das also in Bezug jetzt auf Erdogan werden, dass er wieder was in Gang setzen würde?
Ja, das ist halt die Frage, was hat Erdogan denn wirklich vor? Was sind denn seine Ziele? Das ist nicht ganz ersichtlich.
Er ist so ein bisschen wie so ein Joker, man weiß nie, was er macht. Ja. Man muss nur ein bisschen gespannt sein.
Also zurzeit scheint es ja so, als ob er sich, also als ob er mehr so an, also Richtung Moskau hingelehnt ist. Aber andererseits heißt es immer noch, er würde die Türkei gerne in die EU haben wollen.
Ich glaube, er ist ein bisschen gespalten im Kopf.
Ja.
könnte sein, ja.
Ja.
Das kann er hält sich so, ja.
Der ist ja groß geworden oder hat studiert in einer islamischen Schule. Und was ich so von meinen türkischen Kollegen mitbekommen habe, ist eben das große Gesprächsthema in der Türkei und auch in der Regierung eben dieses Osmanische Reich. Und dass man vielleicht wieder daran anknüpfen kann, wie das damals eben war, bevor die Briten reingekommen sind. Also was da genau die Strategie ist, kann ich nicht sagen.
Ich meine, da gab es ja neulich dieses Referendum über Erschaffung von Kurdistan und da haben angeblich 92% von allen Kurden aus Irak dafür gestimmt und Erdogan wird natürlich nicht happy sein über diese Entwicklung. Also ich glaube, zuerst geht es nur um Irak, aber das ist nur erster Schritt, bis es dazu kommt, dass die nördlichen Teile von Syrien und die südlichen Teile von Türkei auch ein Teil von Kurdistan werden sollen. Also ich weiß es nicht.
Das wird die Türkei auf jeden Fall mit allen Mitteln verhindern, denke ich. Und die Frage ist auch, also weil du hast ja auch vorhin den Plan B genannt, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Putin und die Russen das nicht auch längst alles durchschauen. Und die werden dann sicherlich auch hinter den Kulissen versuchen, da bestimmte Dinge abzuwenden. Aber die Türkei scheint ja auch wirklich so zwischen allen Stühlen zu sitzen und zu denken, sie könnte alle gegeneinander ausspielen. Ja. Aber ob sie wirklich so stark ist, das zu schaffen, ist die andere Frage. Und und die haben ja die ganzen Flüchtlinge dort und das wird ja auch als Druckmittel eingesetzt. Es ist aber auch sehr gefährlich alles.
Ich frage mich zum Beispiel auch, was machen also Iran und China? Welche Rolle werden die noch spielen in dem Ganzen?
Und generell, was macht Russland? Oder wenn man die Reden von Putin und die Aktionen von Putin die letzten 10, 15 Jahre genau verfolgt hat, dann kann man eigentlich sehen, dass er genau das, was wir jetzt erleben in Europa, eigentlich die Europäer davor gewarnt hat, dass eben sowas auf sie zukommen könnte, wenn man eben weiter diese Kriege unterstützt. Und dann hat er, glaube ich, vor der UN vor ein, zwei Jahren die Frage gestellt, erkennt ihr jetzt, was ihr getan habt in Bezug auf die Amerikaner? Mhm. Und also hier in Europa und in den ganzen NATO-Ländern kann ich bisher nicht feststellen, dass da irgendeine Regierungsperson diese Frage ernst genommen hat.
Okay, kommen wir vielleicht mal zum wichtigen Punkt, da haben wir gerade auch Putin erwähnt. Wie können wirklich diese Flüchtlingsströme unterbunden werden? Und was kann man denn tun, damit eben kein Flüchtling jetzt hier tausende Kilometer laufen muss? Und da springt man einige Sachen vor, die Putin auch eigentlich so durchzieht, dass halt die Flüchtlingsursachen direkt vor Ort bekämpft werden oder direkt vor Ort gehandelt wird. Und Springman schlägt dann weiter vor, dass eben die Leute auch vor Ort ausgebildet werden, damit die nicht entwurzelt werden. Und hat letzten Endes damit halt eine Win-Win-Situation für alle Seiten geschaffen wird. Zum einen haben halt wir als Europäer damit dann kein Problem. Also keiner wird benachteiligt und halt die Leute sind immer noch vor Ort nah an ihrer Heimat dran, damit sie halt dann auch wieder zurückkehren können, ziemlich schnell.
Ja, aber das wird niemals passieren, weil er sieht die Hauptursache nicht, nämlich diese psychopathische Natur von diesen ganzen Puppenspielen.
Ja, die das nicht wollen.
Das ist eine total rationale und richtige Idee, aber ob die so durchzuführen ist mit den Partokraten an der Macht, ist die andere Frage.
Es erscheint mir wie ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, aber zumindest in Syrien scheint es im Moment ziemlich gut zu klappen. Und was vielleicht noch fehlt, was generell fehlt, in meiner Meinung nach, ist eben, dass Russland mehr Unterstützung bekommt. Also nicht nur verbal von Kräften wie China, sondern eben auch Tatkraft. Weil im Moment sehe ich nur ein Land in der Welt, das wirklich was produktiv unternimmt, dass die Situation besser wird, auch in Europa, das ist eben Russland. Und bisher erkenne ich halt nicht viel bei den anderen Ländern, die sagen zwar, ja, wir arbeiten zusammen, aber tatkräftig irgendwie zusammenarbeiten, vielleicht auch gegen den Terror, das wäre vielleicht eine Lösung.
Ich will mal ein bisschen optimistisch daran gehen und mal sozusagen mal die fragen, was denn in der Realpolitik überhaupt möglich wäre, weil also die Lösungen, die der Springman skizziert, sind natürlich auch richtig, ne? Aber die, wie der Seth hier schon gesagt hat, das wird niemals passieren. Dazu ist das alles viel zu eingefahren und wenn man diese fünfte Kolonne sieht und so. Aber da die USA ja auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind und vielleicht jetzt auch an Stärke verlieren und an Einfluss mit der Zeit, ist die Frage, ob sich da nicht gewisse Spielräume eröffnen. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn Merkel jetzt irgendwas richtig machen wollte, ich glaube, dann müsste sie oder die Regierung sozusagen so ein bisschen ein strategisches Spiel spielen und sagen, so nach außen hin noch ein bisschen so die USA-Linie vertreten und so und so tun, als wäre sie da noch mit dabei, aber so im Hintergrund ein bisschen engere Verbindung zu Moskau knüpfen, vielleicht hier und da mal das Schlimmste verhindern oder so, und so nach und nach versuchen, ja, dieses Ding zu drehen und auch die öffentliche Meinung in den Griff zu kriegen und so. Aber ja, das wäre ein hehrer Wunsch.
Ja, und die öffentliche Meinung ist einfach so ein Ding, ne? Also das ist halt einfach, das ist auch wieder diese Gehirnwäsche ohne Seife macht das ja fast unmöglich. Also das ist auch, also wenn Politiker eine ähnlich wünschenswert rationale Herangehensweise haben, wie Luxi gerade beschrieben hat, da kannst es dir eigentlich nicht erlauben, sowas heutzutage öffentlich zu äußern. So.
Okay. Gut, würde ich sagen, hätten wir das Thema ganz gut behandelt von mehreren Sichtweisen. Wie gesagt, ich glaube, dass die Hauptzusammenfassung ist halt, man befindet sich immer wie auf Messers Schneide. Man kann halt zum einen nicht alle Flüchtlinge verurteilen und sagen, sie sind alle schlecht, und auf der anderen Seite natürlich auch nicht sagen, sie sind alle gut, sondern man muss halt immer genau die Situation anschauen und halt, welche Entscheidung da jetzt die richtige wäre.
Ja, unsere Empfehlung ist nicht hysterisch zu werden.
Genau. Da
das
muss
Buch zu lesen.
Ja. Politische Pornologie vor allen Dingen zu lesen, was wir auch schon mehrmals empfohlen haben.
Das erwähnen wir eigentlich fast in jeder Show, aber das trifft eigentlich den Punkt immer ziemlich genau. Also dieses Buch ist wirklich...
Wir müssen das Buch auch öfter zitieren, glaube ich.
Okay, gut. Würde ich sagen... Machen wir Schluss für heute und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Okay, ich sag ciao.
Tschüss.
Ja, ciao.